7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir blicken gemeinsam auf die Themen der 27. Kalenderwoche. Da rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. Es gibt ein großes Treffen des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und Notenbanker aus aller Welt reisen nach Portugal. Zunächst aber schauen wir auf das Top-Gesprächsthema dieser Tage. Dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, das IPO-Fenster, es ist schon wieder zugefallen. Wir hatten es ja schon ein bisschen befürchtet, ne?
Ja, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen.
Also Autodoc, Online-Händler für Autoteile, hatte eigentlich Großes vor. Es sollte der größte deutsche Börsengang des Jahres werden. War auch schon recht weit gediehen, muss man sagen, im Prozess. Aber dann auf den letzten Metern doch noch abgesagt.
Genau, wie wir in der letzten Episode gesagt hatten, war ja der Börsenstart für Mittwoch angesetzt. Alles war vorbereitet und dann kam am Dienstag, also am letzten Tag des Bookbuildings, die Nachricht, der IPO wird verschoben. Und das ohne konkrete Begründung und auch ohne ein neues Datum.
Jetzt kann man ja so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Die Nachfrage der Investoren war offenbar nicht stark genug, selbst nachdem ja der Ausgabepreis auch schon vorher nach unten korrigiert wurde.
Ja, leider richtig. Ursprünglich lag die Spanne ja bei 58 bis 61 Euro je Aktie. Zuletzt haben sie es dann nur noch bei 58 bis 59 Euro angesetzt. Und selbst da war wohl zu wenig Zug dahinter.
An Autodoc ist ja auch der Finanzinvestor Apollo beteiligt. Anfang 2024 lag die Bewertung noch bei 2,3 Milliarden Euro. Und jetzt hätte man mit dem IPO eigentlich knapp 390 Millionen Euro erlösen wollen. Wird nun nichts.
Ja, das Problem war ja, die angestrebte Bewertung entsprach dem 14-fachen des erwarteten operativen Gewinns für 2025. Sowas liegt ja dann zwar im Rahmen von auch so Wettbewerbern wie Auto1, Carvana oder Aramis, aber normalerweise erwartet der Markt einen Abschlag von 20-30%.
Jetzt hatten ja auch die Banken, darunter auch Namen wie Barclays, Citi, Deutsche Bank und Jefferies, diese Emission als gut überzeichnet bezeichnet. Man muss da aber jetzt ein bisschen auf die Details achten, weil gut überzeichnet ist zwar überzeichnet, aber für einen erfolgreichen IPO ist eigentlich immer die Rede von doppelt überzeichnet oder mehrfach überzeichnet, ne?
Ja, das wäre normalerweise der Ansatzpunkt. Das Ganze war übrigens schon der zweite Versuch von Autodoc nach dem geplatzten IPO 2021. Und jetzt muss Autodoc erstmal durchschnaufen. Aber immerhin steht ja schon der nächste Börsengang auf der Rampe. Brainlab aus München. Die sind in der Medizintechnik unterwegs und starten gerade ihr Bookbuilding. Und sie wollen mit dem IPO bis zu 520 Millionen Euro einsammeln. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Milliarden. Der Streubesitz soll dabei etwa 26% liegen und der Gründer Stefan Filzmaier bleibt Mehrheitsaktionär, auch wenn er seine Beteiligung etwas reduziert. Und der Preis, ja, der soll bei 80 bis 100 Euro je Aktie liegen, deutlich breiter gefasst als bei Autodoc.
Also da schauen wir mal, wie die Preisfindung dort verläuft und ob wir diesen IPO vielleicht dann auch tatsächlich am Parkett begrüßen dürfen. Und vielleicht wagt ja auch Autodoc nochmal einen dritten Anlauf. Wir werden es weiter verfolgen. Danke dir bis hierhin, Franz, und wir sprechen gleich noch weiter. In den kommenden Tagen wird Portugal zum zentralen Treffpunkt von Notenbankern aus aller Welt. Von Montag bis Mittwoch tagt das EZB-Forum in Sintra. Und wo Notenbanker sind, da ist Martin Pirkel nicht weit, unser währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung und heute bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist, Martin.
Hallo Sabine.
Martin, das EZB-Forum findet statt im portugiesischen Sintra. Als Tourist kennt man es von diesem wunderschönen Schloss in erster Linie. Du warst ja letztes Jahr auch schon vor Ort. Wie verändert sich denn Sintra, wenn da aus aller Welt die Notenbanker samt Entourage aufschlagen?
Ja, dazu muss man wissen, dass die Veranstaltung nicht direkt im Zentrum von Sintra stattfindet, wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen, sondern ein bisschen in den Bergen, da auch, wo das Schloss liegt, das du angesprochen hast. Die Veranstaltung findet in so einem Golfresort statt, durchaus auch malerisch gelegen, ähnlich wie das von dir angesprochene Schloss. Trotzdem, die Touristen kriegen es wahrscheinlich weniger mit, dass da ganz viele Notenbanker aus aller Welt zusammenkommen. Eher kriegen sie es noch mit über die Hotelpreise, die tatsächlich da ansteigen. Von daher wäre so ein bisschen mein Tipp für Touristen, nach Möglichkeit vielleicht gerade diese Tage meiden.
Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Auflauf, aber auch nach einer recht feudalen Umgebung. Jetzt gibt es ja einen ersten inhaltlichen Impuls schon am Sonntagabend. Da veröffentlicht die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ihren Jahreswirtschaftsbericht. Ist vielleicht eine Institution, die nicht jedem ganz so geläufig ist, aber hat durchaus Relevanz. Was steckt denn dahinter?
Ja, die BITS, wie man sie auch abgekürzt nennt, sitzt in Basel und wurde 1930 gegründet, um die internationale Zusammenarbeit von Notenbanken zu fördern weltweit. Deswegen man sie auch umgangssprachlich auch als Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet oder auch gerne mal als Think Tank für die Zentralbanken. Und da spielt dann auch unter anderem der von dir angesprochene Jahreswirtschaftsbericht eine Rolle, wo verschiedene Themen beleuchtet werden, die eben dann auch Impulse geben für Notenbanken. Und in diesem Jahr wird sich die BITS unter anderem damit beschäftigen, wie die Zunahme von Finanzintermediären aus dem Nicht-Bankensektor, da sind beispielsweise Hedgefonds gemeint, deren zunehmende Bedeutung eben sich auf Liquidität und damit auf Finanzstabilität auswirken könnte. Oder auch natürlich die Zölle und generell geopolitische Konflikte, die wir derzeit haben, wie die sich vielleicht auf die Weltwirtschaft und auch auf die Inflation auswirken.
Das ist also so ein bisschen der Auftaktimpuls. Was steht denn dann im weiteren Verlauf des EZB-Forums thematisch im Fokus? Themen gibt es ja genug, würde man meinen.
Ja, tatsächlich. Es geht so ein bisschen um Verschiebungen, die wir sehen oder auch noch sehen werden in der Makroökonomie. Zum Beispiel Geopolitik habe ich angesprochen. Es ist ja jetzt nicht nur sozusagen der Zollkonflikt, den wir jetzt aktuell haben, aber eben Zunahme von geopolitischen Konflikten und einer Fragmentierung im Welthandel. Das ist so ein Punkt. Und tatsächlich wird auch die EZB wie eben die BITS die Zunahme von Finanzintermediären aus dem Nichtbankensektor beschäftigen in einem eigenen Panel. Und grundsätzlich so einige strukturelle Verschiebungen, die wir auch sehen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, wie sie die sich auswirken könnten.
Das heißt, sie muss ein bisschen nach vorne schauen und ein bisschen gucken, wie sie sich positioniert. Jetzt ist ja für viele Marktteilnehmer auch immer eine spannende Frage, wie sich letztlich dann die Zinsen entwickeln. Da versucht man ja auch oft so ein bisschen aus so öffentlichen Auftritten eine gewisse Tendenz mit rauszuhören. Gibt es da in Sintra vielleicht auch die Chance, das ein oder andere interpretatorisch mitzunehmen?
Ja, da werden sicherlich zwei Programmpunkte mögliche Anhaltspunkte dafür darstellen. Zum einen die Auftaktrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montagabend. Und dann gibt es auch nochmal ein hochkarätig besetztes Notenbanker-Panel mit unter anderem Lagarde, aber auch mit den Notenbankchefs aus den USA, aus Japan, aus Großbritannien, aus Südkorea, was dann auch nochmal interessant wird, weil es der letzte Auftritt von Herrn Powell in Sintra so oder so sein wird, weil seine Amtszeit ja im Mai dann ausläuft. Das sind so zwei Punkte, wo vielleicht Lagarde Hinweise geben könnte, wie denn die nähere Geldpolitik aussieht. Ich würde allerdings ein bisschen die Erwartungen dämpfen tatsächlich, weil wir für Juli jetzt, wo der nächste Zinsentscheid dann ansteht, da scheint es sich ja schon zu verdichten, dass es eben eine Zinspause geben wird. Von daher beschäftigt die Anleger momentan ein bisschen mehr die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit September aus? Und da glaube ich, ist es einfach noch zu früh, dass sich da Frau Lagarde oder auch andere Notenbanker aus der EZB, die ja auch vor Ort sind, sich am Rande der Veranstaltung gegenüber Medien beispielsweise äußern. Da glaube ich nicht, dass die sich schon groß aus dem Fenster lehnen, was September dann anstehen könnte.
Sie hat sich ja auch in den vergangenen Jahren in Sintra nicht immer allzu tief in die Karten blicken lassen, ne?
Genau, also man muss ja bedenken, es ist jetzt keine Konferenz zur aktuellen Geldpolitik. Dann würde man ja auch nicht die Leute von der Fed beispielsweise einfliegen lassen, die ja jetzt mit der EZB-Geldpolitik direkt nichts zu tun haben. Und das ist eine Forschungskonferenz, wo dann auch viele Wissenschaftler aus aller Welt zusammenkommen, zusammen mit Notenbankern debattieren. Und da geht es dann eher um allgemeinere Themen, die aber natürlich auch spannend sind, wenn wir eben dann uns die Frage stellen, beispielsweise wird die Inflation strukturell höher sein in den kommenden Jahren, als es vielleicht in den vergangenen Jahren waren und damit auch die Leitzinsen tendenziell höher, als es in den vergangenen Jahren noch waren. Oder kann doch nochmal so eine Phase kommen, wo die Inflation deutlich unter 2% liegt und vielleicht Negativzinsen eine Rolle spielen könnten, wie es ja jetzt sich in der Schweiz anbahnt. Ist das etwas, was in Europa denkbar wäre? Glaube ich jetzt nicht, aber das sind dann so Themen, die natürlich auch für Anleger eine Rolle spielen.
Das Ganze steht in diesem Jahr unter dem Motto Anpassung an den Wandel, makroökonomische Verschiebung und geldpolitische Reaktionen, wie sowas aussehen kann, hast du ja gerade schon geschildert. Du wirst auch vor Ort sein.
Genau, ja.
Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Das Hotelzimmer ist schon gebucht, nehme ich an.
Natürlich, ja. Da kann nichts mehr schief gehen.
Dann bin ich gespannt, was du im Nachgang berichtest. Wir lesen es auf jeden Fall in der Börsenzeitung. Dir vielen Dank schon mal für den Blick auf die Themen vorab. Das war Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung und dann demnächst auf den Weg ins portugiesische Sintra zum EZB-Forum. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wir schauen mal auf die weiteren Themen in den nächsten Tagen. Am Dienstag findet eine große ESG-Konferenz des Deutschen Aktieninstituts statt. Franz, da stehen Themen wie Nachhaltigkeit und Kapitalmarkt im Mittelpunkt.
Ja, ganz genau. Das DAI will sich als Brückenbauer positionieren zwischen Regulierung auf der einen Seite und Kapitalmarkt auf der anderen. Und in den Vorjahren lag der Fokus der Konferenz vor allem auf der EU-Taxonomie und dem Thema Greenwashing. Dieses Jahr dreht sich alles um die neuen Berichtspflichten.
Ja, die treiben ja die Unternehmen ziemlich stark um. Die Investoren verlangen nach verlässlichen Informationen. Man will aber natürlich auch nicht in einer Datenflut ertrinken, ne?
Ja, das ist ja auch oft genug im Fokus deines anderen Podcasts, Nachhaltiges Investieren. Ja, und spiegelt sich so ebenfalls in der Agenda der Konferenz wieder. Los geht's mit Ergebnissen einer CFO-Umfrage, die von EY und dem DAI präsentiert wird. Und ein Ergebnis dieser Erhebung ist, dass 2/3 der befragten Finanzchefs noch kein integriertes System haben, das Nachhaltigkeitsdaten automatisch in ihre ERP-Systeme einfließen lässt.
Das heißt, da würden dann also Daten zu beispielsweise CO2-Werten oder Ähnlichem direkt mit den Finanzkennzahlen in ein gemeinsames System einlaufen. Da ist also offenbar noch Luft nach oben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ergebnis dieser Studie. Direkt im Anschluss an dieses Thema gibt es dann ein politisches Update von der EU-Abgeordneten Marion Walsmann. Sie bringt uns dann auf den neuesten Stand zur sogenannten Omnibus-Richtlinie.
Die soll ja künftig einige Vereinfachungen bei ESG-Berichtspflichten bringen. Insbesondere Mittelständler hoffen da auf Entlastung, aber man muss auch sagen, in Konzernen, da ist dieses Thema schon im Alltag mehr oder weniger angekommen.
Ja, also dazu gibt es dann nämlich auch einen Praxisabgleich. Da kommt Julia Zicke von SAP und zeigt, wie man Nachhaltigkeits- und Finanzdaten in eine gemeinsame Kontrollarchitektur zusammenbringt. Also weniger Datensilos, mehr transparent. Und anschließend geht es dann auch um die Investorenperspektive. Und am Ende wird dann auch noch eine kleine Diskussion von Henriette Peuke vom DAI moderiert. Da wird dann F. Bangemann von EY darüber sprechen, welche Berichtsansätze den größten Informationswert liefern.
Am Mittwoch beginnt dann ein 2-tägiges Großereignis, kann man sagen, im genossenschaftlichen Finanzsektor. Die bankwirtschaftliche Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken in Berlin. Die steht dieses Jahr unter dem Motto Geno Next Level. Franz, was steckt denn hinter diesem Titel?
Tja, Geno Next Level, das signalisiert klar den Anspruch, dass auch die genossenschaftliche Finanzgruppe nicht nur auf veränderte Rahmenbedingungen sich einstellt, sondern selbst aktiv die Zukunft gestaltet. Also es geht um Weiterentwicklung, strategisch, technologisch, aber auch kulturell.
Wer kommt denn da alles zusammen?
Das ist sozusagen das Gipfeltreffen der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Findet zum 80. Mal übrigens statt. Da kommen rund 1000 Führungskräfte aus ganz Deutschland, von Vorständen über Aufsichtsräte bis hin zu Branchenvertretern. Und da wird es natürlich dementsprechend viel Austausch, viele Impulse und auch viel Netzwerken geben.
Und was ist inhaltlich im Fokus in diesem Jahr?
Ja, das ist, konzentriert sich sehr auf neue Geschäftsmodelle, also etwa im Kontakt mit dem Corporate Venturing Studio Amberer, das zur genossenschaftlichen Gruppe gehört. Aber es geht auch um politische und natürlich wirtschaftliche Weichenstellungen. Eingebettet ist wie immer auch die nicht öffentliche Mitgliederversammlung und das ist das höchste demokratische Organ der Finanzgruppe immerhin.
Und der 2. Tag ist dann der öffentliche, ne?
Genau, und da gibt es dann echte politische Prominenz. Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil, die wollen nacheinander sprechen und sich dann auch live auf der Bühne mit der BVR-Präsidentin Maria Kulak austauschen.
Das klingt nach viel Politprominenz und wenn man mal ins Programm schaut, es wird einen Bundesbank-Vortrag geben. Der klingt im Vorfeld schon ganz interessant, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Michael Theurer ist Bundesbankvorstand und der bringt einen spannenden Aspekt rein. Er spricht über Bankenregulierung, aber mit einem Augenzwinkern, inspiriert von Marie Kondo.
Die kennt man von Ordnungsphilosophie und Aufräumen im Kleiderschrank. Does it spark joy, ist glaube ich so der Spruch. Also versprüht es Freude, ist das die Richtung, in die es geht?
Ja, doch, genau. Also Theurer will dieses Prinzip auf die Regulatorik übertragen. Was wirklich notwendig ist, bleibt, was unnötiger Ballast ist, soll raus, also macht es wen glücklich. Eine innovative Denkrichtung ist es wohl in einer Branche, die oft unter Überregulierung leidet.
Jetzt muss man ja sagen, bei all diesen schönen Ansätzen, es ist ja auch im genossenschaftlichen Finanzsektor gerade nicht alles eitel Sonnenschein. Es gab unter anderem einige Stützungsfälle bei einzelnen Volks- und Raiffeisenbanken. Werden auch diese kritischeren Themen angesprochen?
Ja, das treibt die schon sehr um, weil die Reform der eigenen Sicherungseinrichtung ein großes Thema ist. Nach den unter anderem 4 prominenten Fällen, wie bei der Raiffeisenbank Hochtaunus zum Beispiel, wird über Prävention, Eingriffsrechte und Auditqualität diskutiert. Ziel ist es, das System robuster aufzustellen.
Gibt es denn in die Richtung schon konkrete Beschlüsse?
Noch nicht, das ist auch nicht so zu erwarten. In Berlin wird der Diskurs weitergeführt, aber formale Entscheidungen stehen noch aus. Die Zielmarke ist, bis Jahresende soll die Reform stehen.
Einige weitere Termine sind in der kommenden Woche noch von Interesse. Am Montag startet die 4. internationale UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung. In Sevilla findet sie statt, und zwar bis zum Donnerstag. Und wie erwähnt, startet das Sintra-Forum der EZB. Am Dienstag dann die Konferenz Nachhaltigkeit im Fokus des Deutschen Aktieninstituts. In Hongkong ist der Dienstag ein Börsenfeiertag. Und zum 1.7. übernimmt Dänemark die EU-Ratspräsidentschaft. Mittwoch dann, wie schon erwähnt, der Auftakt zur bankwirtschaftlichen Tagung und Mitgliederversammlung des Bundesverbands Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und ebenfalls am Mittwoch startet die BaFin Tech 2025, die Tech-Konferenz von Finanzaufsicht und Deutscher Bundesbank. Die findet bis Donnerstag in Berlin statt. Donnerstag gibt es in Frankfurt eine Nachhaltigkeitskonferenz des Bundesverbands Investment und Asset Management. Und der Donnerstag ist ein verkürzter Börsenhandelstag am US-Aktien- und Anleihemarkt. Und Freitag ist dann in den USA ein Börsenfeiertag, da wird der Nationalfeiertag begangen. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das ist die Vorschau auf die kommende 27. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und wenn wir in den Kalender blicken, das erste Halbjahr 2025, es ist schon wieder rum. Und Franz, bei dir auch, das erste halbe Jahr seit langem ohne Zigarette, ne?
Genau, jetzt haben wir die 6 Monate voll. Harter Tobak sozusagen, ja.
Aber du bist standhaft.
Ich bin standhaft.
Wunderbar, dann begleiten wir das weiter mit Wohlwollen. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, in der kommenden Woche wieder. Am Freitag sind wir wieder für Sie da. Bis dahin einen guten Start ins zweite Jahreshalbjahr. Und wir freuen uns, wenn Sie am Freitag wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.